Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Willkommen beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. In der Reihe Lesungen hören Sie heute die zweite Folge von Satya Sai Baba, sein Leben, Satyam Shivam Sundaram. Wir bringen Auszüge aus dem zweiten Band dieses Werkes. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit, Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Die vorangegangene Lesung berichtete ausführlich über die Mission von Bhagavan Sri Satya Sai Baba hier auf Erden, über die Wiederaufrichtung von Dharma, der göttlichen Ordnung, sowie von der Errichtung der Akademie der vedischen Gelehrten. Bhagavan sagte: Meine Aufgabe ist es, euch die Augen für die Herrlichkeit der Veden zu öffnen und euch davon zu überzeugen, dass die vedischen Lehren, wenn man sie praktisch anwendet, auch die versprochenen Wirkungen hervorbringen. Meine Liebe für die Veden wird nur aufgewogen durch meine Liebe für die Menschheit. In der heutigen Lesung wird unsere Aufmerksamkeit auf ein ganz besonderes Ereignis aus dem Jahr 1963 gelenkt. In diesem Jahr gab Sri Satya Sai Baba sich als Shiva Shakti zu erkennen. Wie es dazu kam, wird im 5. Kapitel des Buches von Professor Kasturi ausführlich geschildert.
Thank you. Barber lädt uns dazu ein, das Angebot seiner Gnade zu unserem eigenen Besten mit Freude zu ergreifen. Indem ihr diese Chance nutzt, könnt ihr euch stetig Schritt für Schritt weiter erheben. Magenschmerzen oder Fieber, ein Verlust oder ein Kummer bringen euch nach Prashanti Nilayam. Der Ort und seine Atmosphäre beginnen euch zu gefallen. Das morgendliche Om-Singen, die Bhajans, die Stille und Ruhe, die hier vorherrschen. Ihr seht mich, beobachtet meine Bewegungen, meine Worte und Handlungen. Ihr reist ab mit Mut und Hoffnung, mit Zuversicht und Stärke, vielleicht mit einem Bhajan-Buch und einem Bild. Binnen kurzem vergesst ihr den Schmerz oder das Fieber, denn sie sind entweder verschwunden oder haben an Schärfe verloren. Ihr habt dafür einen neuen Schmerz erworben. Nach tiefem inneren Frieden, Prashanti, nach meinem Anblick, Darshan, nach meiner Berührung, Sparshan, nach meinen Worten, Sambhashan, nach Rezitation meines Namens, Japam, nach Konzentration auf mein Bild, Dhyanam, und nach Erkenntnis, Sakshatkaram. Folgt meinen Anweisungen und werdet Soldaten in meiner Armee. Ich werde euch zum Sieg führen. Danach gab er folgende große Erklärung ab, diesen Aufruf. Wenn euch jemand sehr ernsthaft fragt, wo der Herr zu finden sei, weicht nicht aus. Gebt die Antwort, die euer Herz euch auf die Zunge legt. Schickt ihn nach Puttaparthi, ladet ihn ein, eure Freude zu teilen. In der ersten Woche des Jahres 1963, genau am 6. Januar, sollte dem Kalender nach Vaikuntha Ekadashi gefeiert werden. Babas Kalender bezeichnet diesen Tag als Amritotpavam-Tag, an dem göttlichen Nektar aus seiner Hand fließt. Der Tag wird begangen als der Tag, an dem die Himmelstore für alle im großen Vaishnavait-Tempel Sri Rangam geöffnet werden, wo der Herr als Raganatha, der Direktor der Weltbühne, das Drama von Geburt und Tod überwacht, in das einige Szenen des Lebens eingeflochten sind. Für alle um Baba, diesen Sri Ranganatha in Menschengestalt, öffnen sich die Himmelspforten, wenn er ihnen an diesem Tag den von ihm erschaffenen Nektar gibt. Am 6. Januar nahm Baba viele Anhänger mit nach Mahapalipuram, an die Ostküste, einen Ort, an dem die Wellen dem Menschen wunderbare Erzählungen aus der Vorzeit zuflüstern. Es ist ein Ort, den Jahrhunderte der Geschichte geheiligt haben. Flinke Hände, inspiriert durch das Yoga des rechten Tuns, Karma-Yoga, geführt von Augen mit dem Glanz des Yoga der Hingabe, Bhakti-Yoga, ausgebildet von Gehirnen im Licht des Yoga der Erkenntnis, Jnana-Yoga, haben hier vor langer Zeit mit Hammer und Meißel den widerspenstigen Fels zu herrlichen Altarbildern geformt. Als die Gruppe sich um Baba herum am Ufer niederließ und Bhajan-Lieder zu singen begann, haben sich die Wellen wohl längst vergangener Tage erinnert, als die Tempelgottheiten von Tamil Nad zur Anbetung am Ufer aufgestellt wurden und der Strand nicht mit picknickversessenen Menschenmassen, sondern mit Scharen andächtiger und ergebener Gottsucher erfüllt war. Die Wellen brandeten, eine hinter der anderen, in langen Reihen, um den Anblick Babas zu erhaschen und den göttlichen Gesängen zu lauschen. Sogar die steinernen Elefanten, Hirsche und Affen wollten dem Fels entfliehen und sich der Runde anschließen. Baba erschuf an diesem Abend drei wundervolle Figuren von Vishnu, Narayana und Krishna, und als die Schar der Devotees um ihn herum über ihr Glück jubelte, muß die stumme Abbildung Arjunas, der Buße tut, sich wohl umgewendet und die Hände gefaltet haben, in einer plötzlichen Eingebung, ihm zu huldigen. Die drei Abbilder, so erklärte Baba, symbolisieren den Sattva-Aspekt Gottes, den Aspekt, der dem Menschen Amrita oder Unsterblichkeit schenkt. Vaikuntha ist der Ort oder das Stadium von Nicht-Kuntita. Kuntita, Dumpfheit, Verstümmelung, Elend. Am Ekadashi-Tag, der dem Erlangen dieses Stadiums gewidmet ist, stehen die Tore von Vaikuntha denen offen, die mit Erfolg das Handicap der Unwissenheit bekämpft und überwunden haben, wenn der Geist auf die Warnungen seines Meisters, der Einsicht, Buddhi, hört, seid ihr davon befreit. Deshalb übt euren Geist, auf die Einsicht zu achten und nicht auf die Launen der Sinne, riet Baba. Nachdem er den Devotees dieses Bodhamritam gewährt hatte, schuf Baba das Amritam, den göttlichen Nektar. Er gab es an alle Anwesenden, zugleich mit der Ermahnung, dass die Zunge, die einmal Amritam geschmeckt hat, danach nicht mehr von Anritam, Falschheit, beschmutzt werden dürfe. Nach seiner Rückkehr nach Prashantinilayam wandte Baba sich an die Devotees, die es zu ihrer Wohnstätte gemacht hatten, mit der Aufforderung, die strenge, von ihm vorgeschriebene Disziplin einzuhalten. Dieser Avatar macht Bhakta Rakshana, die Sorge um die Bhaktas, die hingebungsvollen Gläubigen, zu seiner Aufgabe. Also bemüht euch, Bhaktas zu sein. Schenkt mir euren Geist, gänzlich und ohne Vorbehalt. Gebt ihn mir mit all seinem Wankelmut und seiner Launenhaftigkeit. Das ist alles, was ihr zu tun braucht. Dann werdet ihr Bhaktas. Ihr werdet von Kummer frei. Nicht nur ihr, sondern jedes Wesen im Universum muss befreit werden, und das wird auch geschehen, sagte Baba. Baba lehrt, dass das Handeln, Karma, von liebender Hingabe an Gott, Bhakti, erfüllt sein muss, damit Erkenntnis des Wirklichen, Jnana, erlangt werden kann. Er hat aufgezeigt, dass die Veden aus drei Abschnitten, Khandas, bestehen. Der erste, umfangreichste, handelt vom rechten Handeln, Karma. Der zweite, kürzere, bezieht sich auf die Anbetung und wird Upasana genannt. Der dritte hat die Erkenntnis, Jnana, zum Gegenstand und ist die Upanishad-Literatur. Er ist der kürzeste. Die Vedanta bzw. Zusammenfassung der vedischen Lehre. Baba vergleicht diese drei Abschnitte mit der Unreifen, der Reifenden und der Reifenfrucht. Die reifende Frucht füllt sich in viel kürzerer Zeit mit Süße, als der zarte Fruchtansatz braucht, um zur reifenden Frucht zu werden. Die Süße, für die alles Vorangehende nur die Vorbereitung ist, ist Jnana. Baba bekräftigt die vedische Aussage, dass allein Erkenntnis, Jnana, Befreiung bringen kann und dass rechtes Handeln, Karma und gläubige Hingabe, Bhakti, vorbereitende Phasen sind, die der Suchende durchlaufen muss. Allein Jnana enthüllt die grundlegende Einheit des Universums, das Einssein von Materie und Materie, von Zeit und Raum, vom entferntesten Stern und dem kleinsten Körnchen, das im Sonnenlicht glitzert. Baba sprach von diesem Einssein, dieser Nicht-Zweiheit, Advaita, am Geburtstag Shankaras, des nachdrücklichsten Vertreters dieser vedantischen Wahrheit. Diese Auslegung befriedigt auch die umfassendsten intellektuellen Bedürfnisse und bringt alle Entdeckungen der Wissenschaft in Einklang. Advaita ist die Bewusstheit des Einen in vollem Ausmaß, in allen Dingen und zu allen Zeiten. Sobald ihr wisst, dass der Begriff Viele eine Ausgeburt eurer eigenen Vorstellung ist und eurer unvollkommenen Erkenntnis entspringt, werdet ihr alleiniger Herr und alle Furcht verschwindet. Dann seid ihr frei von der Knechtschaft des vielgesichtigen Kreislaufs von Geburt und Tod. Samsara, sagte Baba. Am 10. Mai weihte Baba die Fabrik der Rao Insulation Company in Whitefield ein. Er sprach zu den Beschäftigten und gab ihnen seinen Segen und außerdem Ratschläge. Von Whitefield fuhr Baba nach Mysore und zum Nilgiris, von dort nach Tirunelveli, Mukkudal, Madurai und zu den Kodaikanalbergen. Er kehrte rechtzeitig für das Guru Purnima-Fest nach Prashantinilayam zurück. Die wunderbaren Ereignisse, die diesem Fest vorausgingen und es unvergesslich machten, verdienen ein eigenes Kapitel. Ein Kapitel, das in goldenen Lettern geschrieben werden muss. Der Leser wird bemerkt haben, dass Baba anlässlich der Gründung der Vedischen Akademie im Oktober 1965 sich selbst als Bhavani bezeichnet hat, der dem Kaiser Shivaji ein Schwert reichte mit dem Auftrag, das zeitlose Dharma vor feindlichen Mächten zu beschützen. Baba hatte hinzugefügt, dieser Shiva-Shakti tut jetzt genau das Gleiche. Ich lege das Schwert des Mutes in die Hände dieser Pandits und gebe ihnen den Auftrag, ihre Weisheit und Erbauung mit allen Menschen zu teilen, wie es Sanatana Dharma vorschreibt. Dieses Wort Shiva-Shakti weckte in der großen Zuhörerschaft die Erinnerung an den 6. Juli 1963, an dem etwa gegen 7 Uhr abends ein unvergleichliches Wunder in der Gebetshalle von Prashanti Nilayam geschehen war. Es hatte damals die Menschen erschüttert, einem Erdbeben gleich. Es hatte die Kräfte des Glaubens gestärkt und gefestigt und die Glut von Hingabe und Verehrung entfacht. Ich will deshalb hier näher darauf eingehen. Alles begann mit dem Abend des 28. Juni 1963, als Baba mich beauftragte, anzukündigen, er werde für eine Woche keine Interviews gewähren. Niemand wusste warum, denn nichts Außergewöhnliches hatte sich an diesem Tag ereignet. Am Samstag, dem 29. Juni, morgens um 6:30 sprach Baba von einem Schwindelgefühl, und plötzlich stürzte er zu Boden. Ich selbst war gerade bei ihm, doch obwohl ich ihn mit meiner Hand festhielt, konnte ich den Aufprall nur zum Teil abfangen. Schon im Sturz ballte sich seine linke Hand zur Faust, das linke Bein versteifte sich, die Zehen wurden starr. Offensichtlich hatte er in seinem unendlichen Mitgefühl einen mit Lähmung verbundenen Schlaganfall auf sich genommen, der eigentlich eine heilige Persönlichkeit hätte treffen und vielleicht sogar töten sollen. Ich hatte früher schon miterleben können, wie er Typhusfieber, Magenschmerzen, Ohrenbluten, Mumps oder sogar Schlaganfälle auf sich nahm, und so wartete ich zusammen mit Raja Reddy auf den Augenblick, wo er wieder zu sich kommen würde, wir von ihm den Namen der Person und den Ort erfahren würden und so unsere Vermutung ihre Bestätigung fände. Sein Gesicht verzog sich und die Muskeln zogen die Lippen nach links, die Zunge trat heraus. Das linke Auge schien die Sehkraft verloren zu haben. Wir flüsterten miteinander über die Verschiebung der Interviews für eine Woche. Baba schien gewusst zu haben, dass jemand an diesem Morgen gerettet werden musste. Als Minute für Minute verstrich und auch der Stundenzeiger unerbittlich vorrückte, verdichtete sich unser Unbehagen zur Angst. Dumpfe Schwermut erfüllte den Raum und verbreitete sich nach und nach im Nilayam. Dr. B. G. Krishnamurti sprach davon, dass Baba im Koma läge, dass er Symptome eines schweren Schlaganfalls zeige. Die Zähne waren fest zusammengebissen. Der Puls lag zwischen 84 und 100. Der Arzt pflegte bei der Behandlung von Patienten im Satya Sai Hospital mehr Vertrauen in die heilende Kraft des von Baba gesegneten Vibhuti zu setzen, als in die Wirksamkeit der üblichen Arzneien oben auf den Regalen. Und so konnte er jetzt, da er Baba selbst von Krankheit befallen sah, nur zu ihm beten, sich selbst zu heilen. Inzwischen war jemand aus Furcht, die Krankheit könne echt sein, in aller Eile mit dem Auto die 106 Meilen nach Bangalore gefahren und hatte spät in der Nacht Dr. Prasanna Simha Rao mitgebracht, den stellvertretenden Direktor des medizinischen Dienstes in Mysore. Ich zitiere aus seinem späteren Brief. Es war am Nachmittag des 29. Juni, als ich dringend nach Puttaparthi gerufen wurde, zu Füßen von Sri Satya Sai Baba. Ich eilte in Begleitung meines Schwagers, schrie Cesar Vittel, dorthin und wurde Zeuge von großem Schmerz und Leiden. Wir erreichten den Rand des heiligen Ortes nach Mitternacht. Und obwohl ich darauf brannte, Einzelheiten über den Fall zu erfahren, zu dem man mich gerufen hatte, war es sein Wille, dass ich mich bis zum Morgen gedulden musste. Dann wurde ich in den Raum im ersten Stock des Nilayam geführt und sah dort die physische Gestalt, den Körper Shri Satya Sai Babas, ausgestreckt liegen in einer Haltung, die für einen Patienten im Koma typisch ist. Die Atmung zischte bisweilen, die linke Körperseite, die oberen und unteren Extremitäten waren starr in Streckhaltung gebracht. Im Gesicht traten starke Zuckungen auf, gelegentlich auch auf der rechten Seite. Der Kopf wurde manchmal plötzlich von einer Seite zur anderen geworfen, unter schmerzhaftem Stöhnen und Äußerung unverständlicher Laute. Dies rührte von der Lähmung der Sprechorgane her, die zu einer Art Lallen führte. Nach einer Untersuchung der Anzeichen und Symptome sowie der Vorgeschichte musste ich annehmen, dass der Zustand der Halbkomatose und die typische Körperhaltung nur auf einer ausgedehnten Ausfallerscheinung im Schädel beruhen konnte, die gemäß einigen Befunden hauptsächlich in der rechten Hirnhälfte, vornehmlich im Stirnbereich, lokalisiert war. Die Differentialdiagnose eines solchen Falles bei einer etwa 30-jährigen Person führte mich unweigerlich, lassen wir abwegige Deutungen beiseite, zu einer tuberkulösen Meningitis, Hirnhautentzündung, vielleicht zusammen mit einem Tuberkulom, das lange Zeit latent geblieben war. Die angezeigte Behandlung bestand in energischen antituberkulösen Maßnahmen mit symptomatischer unterstützender Behandlung durch intravenöse Infusion zur Aufrechterhaltung des Ionengleichgewichts und zur künstlichen Ernährung. Eine Lumbalpunktion zur Sicherung der Diagnose war dringend geboten, um den Fall kunstgerecht anzugehen. Meine Versuche jedoch zur intravenösen Applikation von Glukoselösung wurde durch eine Geste und Körperbewegung Babas im Keim erstickt, und angesichts seiner Willenskraft fühlte ich mich rat- und hilflos. Ich fügte mich also völlig seinem Willen und kehrte am Sonntagabend nach Bangalore zurück, bar jeder Hoffnung, seinen Darshan ein weiteres Mal zu erhalten, jedenfalls nicht in der von ihm für diese Inkarnation gewählten physischen Form. Während dieser ganzen Zeit war Baba bewusstlos. Er äußerte nur schwache Zeichen von Wahrnehmung, als er die Hand des Arztes beiseite schob, der eine Infusion machen wollte. Der Körper schwitzte viel, aber man konnte ihm nur wenige Löffel Wasser zuführen, indem man die Kiefer gewaltsam öffnete. Er war ganz offensichtlich ernstlich erschöpft. Zudem litt er, wie Dr. Krishnamurti erklärte, unter Angina pectoris, heftigen Schmerzanfällen, die am Brustbein entstanden und von dort in die linke Schulter und den linken Arm ausstrahlten. Der physische Rahmen stöhnte vor Schmerz. Bewohner des Nilayam standen auf Zehenspitzen unter dem Fenster, hörten es mit an und weinten. Um ein wenig Erleichterung zu verschaffen, konnten wir nur gelegentlich tropfenweise Wasser mit Traubenzucker oder Zitronensaft einflößen, indem wir die festgeschlossenen Zähne etwas auseinanderzogen. Am Montag ließ Baba die allgemeine Trauerstimmung sich noch verschlimmern. Er ließ einige Bewohner des Nilayam zu sich kommen und versuchte, ihnen mit Gesten und Lispeln klarzumachen, dass die ihnen übertragenen Aufgaben mit unvermindertem Eifer weitergeführt werden sollten. Es war eine herzzerreißende Aufgabe, seine mühsamen und schwachen Äußerungen zu verstehen und sie richtig zu deuten, denn die Worte kamen aus einem schiefgezogenen Mund mit nach links verdrehter Zunge. Er warnte uns davor, die anderen Devotees mit unserer Angst anzustecken. Behandelt sie zuvorkommend, sprecht sanft zu ihnen. So schien er zu sagen. Gebt ihnen Vibhuti, bittet sie, nach Hause zu fahren und ein anderes Mal wiederzukommen. Er lehnte Arzneien und Krankenpflege ab und stieß ärgerlich den Löffel zur Seite, auf dem sich einige Tropfen Choramin befanden. Er bestand darauf, die Toilette zu benutzen obwohl man ihn über zwei Türschwellen tragen musste. Nach jedem solchen gefährlichen Transport war sein Puls im Gefahrenbereich. Wir und der Arzt konnten nur unsere Hände ringen und beten. Dass es sich um einen Schlaganfall mit Lähmung handelte, konnte in dieser Form nicht bekannt gegeben werden. Daher entstanden eine Vielzahl von Gerüchten in und um den Nilayam, die das Verhängnis zu erklären suchten. Das Wildeste davon besagte, Baba sei unter den schädlichen Einfluss von schwarzer Magie geraten. Andere mutmaßten, er sei in Samadhi eingegangen. Noch andere, er habe ein Gelübde des Schweigens und der Inaktivität getan. Vielleicht waren die Dörfler von Puttaparthi die besseren Deuter, denn sie wussten schon um seine bewusstlosen Tage in Udavakonda, als er seinen Körper verlassen hatte, um einem Devotee in Not beizustehen. Baba, so sagten sie, würde sicherlich ein neues Kapitel seiner Geschichte beginnen, wie damals nach dem Ereignis in Udavakonda, als er noch nicht 20 war. Es wurde Dienstag. Baba zeigte Anzeichen von Bewusstsein, öfter und länger. Zu dem Besuch des Arztes sagte er kann nur Darshan empfangen und wieder gehen. Injektionen sind in diesem Fall nicht angebracht. Dies alles wird insgesamt 5 Tage dauern. Morgen wird der Schmerz nachlassen. Ich hatte in diesen 3 Tagen 2 Herzinfarkte. Ihr habt ja das Stöhnen gehört. Niemand sonst hätte das überleben können. Er machte eine Geste und lächelte. Dr. B. Sitaramaya, der leitende Arzt für das Nilayam Hospital, wurde per Telegramm zurückgerufen. Er kam am Dienstagabend ans Krankenbett. Dienstagnacht war eine angsterfüllte Zeit, und Babas Stöhnen bereitete uns allen quälende Pein. Der Mittwoch graute, dunkel und trübe. Gegen 9 Uhr morgens zeigte Baba, der aufs Äußerste erschöpft war, Anzeichen weiterer Verschlimmerung. Er rang nach Atem, ein Schluck auf peinigte ihn. Die Eltern konnten ihren Kummer nicht länger für sich behalten. Die Brüder und Schwestern gaben sich ihrem Schmerz hin. Obwohl unser Glauben an Babas Göttlichkeit gefestigt war, wankten wir doch und weinten laut wie die kleinen Kinder. Wir konnten uns nicht zu der Entscheidung durchringen, ob wir in dieser schrecklichen Stunde das Sakrileg auf uns nehmen sollten, einen Arzt von Anantapur oder Bangalore herbeizuholen. War es richtig? War es verzeihlich? War es dringend geboten? Könnte ein Arzt überhaupt helfen? Was für eine ungeheure Verantwortung auf unseren betagten Schultern. Wir kamen unter den Mangobäumen zusammen und wägten, während uns die Tränen die Wangen herunterliefen, das Für und Wider ab. Gerade zu diesem Zeitpunkt kam gute Nachricht. Baba hatte das Bewusstsein wiedererlangt. Der Schluckauf hatte an Stärke verloren. 2 Stunden später jedoch gab es einen tragischen Rückschlag. Seine Atmung verschlechterte sich. Er griff um sich und wälzte sich auf dem Lager. Seine Füße und Handflächen wurden kalt. Wir beteten zu ihm unter Schluchzen, doch es kam für uns kein Zeichen der Erleichterung. Die Ärzte saßen auf dem Boden, lehnten sich gegen die Wand und stützten den Kopf schwer in die Hand. Volle 4 Stunden ließ Baba uns so schmoren, in Angst und Pein. Dann öffnete er die Augen, schaute um sich und lächelte. Etwa 1 Stunde später nickte er uns zu und erklärte uns in ganz beiläufigen Worten, die er mit Gesten seiner gelähmten rechten Hand zu unterstützen suchte, was sich in diesen 4 Stunden ereignet hätte. Wir verstanden ihn so. Der Geist ist ein 1000-blättriger Lotus. Jedes Blütenblatt weist hinaus auf eine Besonderheit der subjektiven Welt. Ganz im Zentrum des Lotus brennt die Flamme des Ich-Prinzips. Die Flamme ist von Natur aus unstet, neigt sich einmal dem einen, einmal dem anderen Blütenblatt zu. Wenn man sie aber durch Einsatz der Willenskraft stetig und aufrecht hält, dann wird das Ich nicht berührt von dem, was dem Körper widerfährt. Jemand zitierte aus den Veden: Mitten in der blauen Wolke, glänzend wie ein Blitzstrahl, mit einer feurigen Zunge in der Mitte. Baba nickte zustimmend. Während dieser 4 Stunden hielt ich die Flamme aufrecht. Ich war abwesend, getrennt. Ich beobachtete den Körper von oben, war selbst nicht betroffen, unberührt. Selbst in Shirdi 1886 bewahrte Sai Baba sich für diese Welt bei einer an sich tödlichen Erkrankung, indem er sich entschied, sein Prana hochzuhalten. Ungefähr 7 Uhr abends teilte uns Baba durch Gesten mit: Ihr sollt alle heute Nacht hier in der Nähe schlafen. Das konnte nur eine weitere Krise bedeuten. Wird es heute Nacht zu einem Herzanfall kommen? Wagte jemand zu fragen. Baba antwortete: Ja. Diese Nacht war die längste, die finsterste und die schrecklichste im Leben von uns 15 Sterblichen. Der Herzanfall kam. Wir lauschten auf das Stöhnen. Wir beteten zu Baba, unseren Schmerz zu lindern und uns irgendwie des guten Ausgangs zu versichern. Endlich! Der Tag der Erleichterung, Donnerstag, der 6. Tag, an dem, wie er uns vorher gesagt hatte, der Schmerz seine Schärfe verlieren und die Herzanfälle aufhören würden. Die Sonne ging über den Hügeln jenseits des Chitravati auf. Baba ließ uns wissen, dass der Schmerz und das Gefühl des Brennens in der Brust verschwunden sei. Die allererste Anordnung, die er gleich nach dieser Feststellung traf, war: Bereitet jetzt alles für den Darshan für alle Devotees vor, sie sind ja völlig verzweifelt. Wir wandten ein, der Darshan solle besser 2 Tage später, am Samstag, Guru Purnima, stattfinden, wenn Tausende im Nilayam aus allen Teilen Indiens zusammenkommen, um ihren Guru, Meister und Lehrer zu ehren. Wir hofften dabei, er würde sich noch ein wenig erholen, um der Belastung des Darshan besser gewachsen zu sein. Baba ließ mich in der Gebetshalle verkünden, dass Darshan für alle an Guru Purnima stattfinden würde. Ich musste es auch nach den morgendlichen Bhajan-Singen am Donnerstag um 9 Uhr tun. Baba tadelte mich, weil ich mich davor drückte, mehr als eine kurze Ankündigung zu machen, ohne jeden Hinweis auf Einzelheiten seiner Krankheit. Er bestand darauf, ich müsse den versammelten Anhängern eine genaue Beschreibung seiner körperlichen Verfassung geben, damit sie bei seinem Anblick nicht einen harten, unerwarteten Schock erleben müssten. Also beschrieb ich den Zustand von Bein, Hand, Auge, Zunge und Gesicht in Telugu, aber ich konnte nicht weitersprechen, als ich das Entsetzen auf den Gesichtern derer sah, die erstmals die schreckliche Wahrheit vernahmen. Ich musste die Ansage noch in Englisch, in Kannada, in Tamil und in Malayalam machen, aber ich brachte kaum mehr als ein Schluchzen heraus. In der folgenden Nacht hatte Baba wieder etwas an guter Nachricht für uns. Das Blutgerinnsel im Gehirn hat sich aufgelöst. Wir beteten zu ihm, durch seinen Willen doch wieder zu seinem normalen Selbst zurückzukehren. Er war unsere Zuflucht in der Not. Wenn also unsere Not zu seinem Spiel gehörte, dann war dies das einzig richtige Gebet für uns. Während des ganzen Freitag und sogar noch in den Morgenstunden des Samstag versuchten wir, ihn von dem geplanten Darshan in der Gebetshalle im Erdgeschoss abzubringen. Einer von uns bat ihn um die Erlaubnis für die öffentliche Ankündigung, er werde sich vor Dajara, das hieß 100 Tage später, wieder frisch und gesund befinden. Ein anderer fasste sich ein Herz und bat darum, er möge bis Krishna Janmashtami in 40 Tagen wieder völlig gesunden. Baba schienen diese Vorschläge zu missfallen, denn er schüttelte nur den Kopf. Die Gebetshalle war dicht gedrängt gefüllt wie nie zuvor. Die Leute kamen in Scharen aus vielen Dörfern der Umgebung von Puttaparthi, als sie hörten, dass Baba zum ersten Mal herabgetragen werden müsse. Die weiten Flächen um das Nilayam herum waren besetzt. Baba wurde sorgsam und vorsichtig die 18 Stufen der Wendeltreppe heruntergebracht. Major Dr. M. Bano vom Regierungshospital in Paladam schreibt darüber: »Ich sah, wie Baba gestützt von 3 Helfern herauskam. Sein linkes Bein wurde von einem von ihnen sanft über die Türschwelle gehoben. Er hatte ein Tuch um den Kopf und Gesicht, um seine zerdrückte Haartracht und die Zuckungen seiner Gesichtsmuskeln vor den Devotees zu verbergen. Sein Gang war typisch für Hemiplegie, halbseitige Lähmung. Das gelähmte linke Bein wurde in halbkreisförmiger Bewegung nachgezogen, wobei die Zehen auf dem Boden schleiften. Beim Anblick Babas musste auch der Standhafteste laut weinen. Das Wehklagen überkam alle so plötzlich und äußerte sich so laut, dass viele, die schon das Ende kommen sahen, uns mit Vorwürfen überschütteten. Sie verurteilten unseren Leichtsinn, das kostbarste Leben dieser Erde hier aufs Spiel zu setzen. »Warum habt ihr ihn heruntergebracht?« riefen sie voller Empörung. Baba wurde in den Silbersessel gesetzt und mit Kissen gestützt. Sobald er saß, kam ein Kissen auf seine Brust, Raja Reddy nahm seine gelähmte linke Hand und legte sie darauf. Bei diesem Anblick entrang sich ein Seufzer jeder Brust. Baba gab mir ein Zeichen, und ich kniete neben ihm nieder, um verstehen zu können, was er mir sagen wollte. Ich wiederholte, was ich glaubte, als seine Mitteilung verstanden zu haben, und als ich mich der Richtigkeit versichert hatte, gab ich der kummervollen Versammlung von etwa 5000 Menschen Folgendes bekannt. Baba sagt: »Sorgt euch nicht. Dies ist nicht meine Krankheit, dies ist ein Leiden, das ich auf mich genommen habe. Ich kann niemals krank werden, nein, niemals. Seid nicht entmutigt. Wenn euch der Mut verlässt, dann schmerzt mich das.« Dann bedeutete er mir, etwas ausführlicher zu reden und dass er anschließend sprechen wolle. Vielen schien es, dass er sich schon zu sehr verausgabt habe. Sie befürchteten schlimme Folgen, wenn er mit seinen stark geschwächten Kräften noch eine Ansprache zu halten versuchte. Ich wandte mich an alle und bat um Gebete an Baba, der von Kissen gestützt im Silbersessel saß, als einzige uns bekannte Zuflucht, sich selbst wenigstens bis zum nächsten Neumond zu heilen. Denn der heutige Vollmond fällt für uns aus, infolge dieses unfassbaren, unerträglichen Kummers. Lass den nächsten Neumond für uns zum Vollmondfest werden, für uns alle und für die Welt. Baba machte uns ein Zeichen, dass man das Mikrofon an seine Lippen halten solle. Er wisperte hinein, langsam und in halb verschluckten Silben: »Vinu Pistunda?« Aber selbst wir, die wir inzwischen die verwischte Sprache der Gelähmten zu deuten gelernt hatten, konnten nicht erkennen, was er zu sagen versuchte. Er wiederholte es 2-mal. Dann erfasste jemand den Sinn und wiederholte es am Mikrofon. Baba fragte, ob man ihn hören könne. Das ließ die Menge erneut aufstöhnen. Man hörte ihn, aber ach, es brach allen das Herz. Es war zu undeutlich. Offensichtlich war Baba zu ermüdet von diesem Sprechversuch, denn er bat mit einer Geste um Wasser. Es wurde von Krishnapa in einem Silberkrug gebracht und von Raja Reddy an seine Lippen gehalten. Seine zitternde rechte Hand bewegte sich darauf zu. Er versuchte, den Krug zu halten. Seine Finger glitten hinein, tauchten ein, er schlürfte einige Tropfen. Er träufelte mit den Fingern der rechten Hand etwas Wasser auf die schlaffe linke Hand, die auf dem Kissen über seiner Brust lag. Er träufelte das Wasser unter leichtem Schütteln der Finger auch auf das gelähmte linke Bein. Er strich mit der rechten Hand über die linke, und mit beiden Händen strich er über das linke Bein. Er erhob sich. Das Kissen fiel herab. Wir konnten seine göttliche Stimme vernehmen, die uns zurief, so wie er es immer tat. Prema Svarupura La, Verkörperungen der göttlichen Liebe. Er hatte mit seiner Guru Purnima-Ansprache begonnen. O unser Baba, frisch und kräftig, heilig, unversehrt, himmlisch. Die Menschen wollten ihren Augen und Ohren nicht trauen. Aber als sie sich bewusst wurden, dass Baba vor ihnen stand und sprach, sprangen sie vor Freude umher, tanzten, riefen Jays, weinten, einige gerieten vor Dankbarkeit so in Ekstase, dass sie hysterisch lachten und gegen die hereinströmende Menge anrannten. Oh, es war das Wunder aller Wunder! Es beförderte uns in einem Augenblick aus tiefstem Trübsinn in den siebten Himmel der Freude. Major Banot schreibt darüber, der Arzt aller Ärzte heilte sich selbst im Handumdrehen, und ich war sprachlos vor Staunen. Verkörperungen der göttlichen Liebe. Babas Silberstimme erweckte alle zu voller Aufmerksamkeit. Für den, der keine Zuflucht hat, ist Gott die Zuflucht. Das ist der Grund, warum ich diese Krankheit auf mich nehmen musste, die ein hilfloser, gläubiger Verehrer sonst erlitten hätte. Er hätte sie nicht überlebt, hätte auch die vier Herzanfälle nicht überstanden, die ich auf mich nahm. Mein Dharma ist es, meine Anhänger zu bewahren. Ich musste ihn retten. Natürlich ist dies nicht das erste Mal, dass ich eine Krankheit für die übernehme, die ich bewahren will. Auch in meinem früheren Körper in Shirdi trug ich diese Verantwortung. Dies ist mein Spiel, meine Natur. Es gehört zu der Aufgabe, die ich mir hier gestellt habe. Hatte er doch in Shirdi als Sai Baba erklärt, und wenn das Meer die Richtung der Flüsse umkehrte, werde ich meine Devotees nicht im Stich lassen. Er sprach über eine Stunde lang mit der gleichen Beredsamkeit, der gleichen Einfühlsamkeit, dem gleichen Humor und der gleichen Liebe, die er sonst immer ausstrahlt. Dann hob er die Stimme ein wenig und sagte, »Ich habe euch all die Jahre ein Geheimnis um mich nicht verraten. Die Zeit ist nun gekommen, da ich es euch enthüllen kann, denn heute ist ein heiliger Tag.« »Ich bin Shiva Shakti«, erklärte er, »geboren in der Abstammungslinie von Bharadvaja, als Einlösung einer Gunst, die sich dieser Weise bei Shiva und Shakti erworben hatte. Diese Krankheit muss von Shakti, der Gefährtin Shivas, erlitten werden, denn sie zog den Zorn ihres Herrn auf sich, als sie in Kailu, ihrer Wohnstätte, Bharadvaja für volle 8 Tage unbeachtet ließ. Als Folge dieser Vernachlässigung erlitt Bharadvaja einen Schlaganfall. Shiva besprengte ihn mit dem heilkräftigen Wasser und heilte ihn. Heute habt ihr mit angesehen, wie die Krankheit Shaktis, der linken Hälfte, von Shiva, der rechten Hälfte, geheilt wurde. Diese Dinge gehen über menschliche Fassungskraft hinaus, deshalb habe ich es euch bisher vorenthalten. Aber jetzt, da so viele davon wissen, dass Shakti gelitten und Shiva geheilt hat, ist für euch die Zeit gekommen, es zu erfahren. Der Bhakta, der durch die Übernahme der Krankheit gerettet wurde, ist nur der vordergründige Anlass. Der eigentliche Grund ist das Versprechen und seine Einlösung, erklärte Baba. Nach dieser Enthüllung sang Baba einige Bhajans, die Versammelten im Chor wiederholen sollten. Als er im verdoppelten Tempo mit den Zeilen begann, Hara Hara Shiva Shiva Subramanyam Shiva Shiva Hara Hara Subramanyam Shiva Saravana Bhava Subramanyam Guru Saravana Bhava Subramanyam, eilte Dr. Banot herein, aber lassen wir ihn selbst beschreiben, warum. Ich vergaß in diesem Augenblick, dass ich als freiwilliger Helfer vor der Tür stand, um die Menge zu beruhigen. Ich stürzte herein und wollte ihm zu Füßen fallen und ihn anflehen, dieses Lied nicht weiter zu singen. Ich befürchtete, seine Zunge könnte bei dieser Akrobatik, so kurz nach ihrer Wiedergenesung, einen Rückfall erleiden. Aber noch in der Tür hielt ich inne. Mir fiel das Wunder ein, das ich mit eigenen Augen gesehen hatte, die liebliche Stimme, die er im Nu wiedererlangt hatte, und ich blieb stumm. Wer war ich denn, Gott zu bevormunden? Ich nahm mich zusammen und blieb draußen. Baba stieg die Stufen zum ersten Stock mit der gewohnten Behendigkeit hinauf. Von der Veranda oben verkündete er der Versammlung, er werde morgen allen Gelegenheit geben, seine Füße zu berühren, zu Namaskaram, um 6.30 Uhr in der Frühe. Er nahm an diesem Abend normale Nahrung zu sich. Niemand wollte schlafen. Das soeben erlebte Wunder versetzte alle in Ekstase. Oh, in Sekunden hatte Baba sich der Welt zurückgegeben. Diese Freude hielt alle Augen wach. Am folgenden Abend hielt er einen Vortrag. Er bedauerte die, die in schlechten Nachrichten schwelgen und sie emsig verbreiten. Von diesem Tage an, erklärte er, kann nichts und niemand dieses Werk aufhalten oder beeinträchtigen, für das dieser Avatar erschienen ist. Bei einer früheren Inkarnation, Krishna, ist nur ein Berg, der Govardhan, emporgehoben worden. Dieser Avatar wird viele Gebirge anheben. Dieser Ganga strömt in seiner Majestät immer weiter und nährt die Wurzeln aller Rassen, allen Lebens. Einige Wochen später äußerte sich Baba zu diesem eindrucksvollen, gewaltigen Wunder. Einen wahren Bhakta zu retten ist mein Dharma, meine eigentliche Natur. Jemand hat mich gefragt, ob es recht war, Tausende in Kummer zu stürzen, um einen zu retten. Solche Zahlenrechnungen sind auf Gnadenerweise nicht anwendbar. Ich verwirkliche mein Dharma, ohne Rücksicht auf die Folgen für euch oder ihn. Rama gehorchte dem Wunsch seines Vaters. Er ließ nicht davon ab, obwohl ganz Ayodhya in Tränen schwamm. Der Vater, der dem schändlichen Wunsch der Mutter nachgegeben hatte, ihn zu verbannen, und sogar eben jener Bruder, der aus dieser Verbannung Nutzen ziehen sollte, drängten ihn zu bleiben. Er aber kehrte nicht um. Die Krankheit, die ich auf mich nahm, musste ihr Dharma ausüben, gemäß ihrer Natur. Ich habe ihr das gestattet, denn nur so könnt ihr auch den strahlenden Sieg erkennen und würdigen. Krishna hätte die Regenflut verscheuchen können, mit der Indra die Gegend um Vrindavan bedrohte. Aber er erlaubte stattdessen dem Regengott, sein Dharma auszuüben. Und er nutzte dabei die Gelegenheit, den Gopis und Gopas etwas von seiner Herrlichkeit zu zeigen. Er hob den Berg Govardhan mit seinem kleinen Finger, um sie vor dem verheerenden Wolkenbruch zu bewahren. Er hielt sich dabei an sein Dharma, das Dharma des Bhakta Rakshana, des Beschützers der Bhaktas. Jetzt, genau wie damals, liegt der Zweck in der Offenbarung des Göttlichen. Es hat auch noch etwas anderes Gutes gebracht, obwohl euch das vielleicht nicht bewusst ist. Ich weiß, wie tief eure Verehrung für mich durch diese 8 Tage der Krankheit geworden ist. Ihr hättet diese unverwandte Meditation über mich sonst nicht einmal in Jahren von spiritueller Übung erreicht. Er wusste also, dass alle auf die Kunde von seiner Krankheit hin diese schrecklichen Tage in Gebet, Reue und Buße verbrachten. Sie beteten, er möge sich vom Krankenbett strahlender als je zuvor erheben, ihnen ihre Fehler verzeihen, die seine Majestät beleidigen könnten, und sie selbst statt seiner leiden lassen. Der Darshan Babas ist eine gute Gelegenheit, das Grundmetall, aus dem wir bestehen, in Gold zu verwandeln. Seinen Worten zu lauschen bedeutet, mit dem Strom spiritueller Erneuerung geladen zu werden. Seine Schriften zu lesen bedeutet, dem Intellekt kräftige Nahrung zuzuführen und ihn von egoistischem Unrat zu reinigen. Dieser himmlische Ganges belebt, nährt und reinigt alle, die in ihn hinabtauchen. Am Sonntag, den 13. Dezember, hielt Baba sich in der Stadt Venkatagiri auf. Er war dort ein paar Tage früher eingetroffen in Zusammenhang mit einem dicht gedrängten Terminplan für Vorträge in den Bezirken von Chittoor und Nellore in Andhra Pradesh. Aber Baba ist den Beschränkungen durch Raum und Zeit nicht unterworfen. Am selben Tag, etwa gegen 8 Uhr morgens, erschien Baba überraschend vor meinem Haus, berichtet U. Ram Mohan Rao, Leiter der Junior Technical School in Manjeri, 28 Meilen südlich von Calicut im Staat Kerala. In der Luftlinie beträgt die Entfernung zwischen Manjeri und Venkatagiri mehr als 600 Meilen. Aber Entfernung ist nur ein Spiel Babas, um uns arme Sterbliche voneinander getrennt zu halten. Hören wir Ram Mohan Raos Bericht über diesen Besuch. Meine Frau und ich waren mit unserer Tochter im Haus. Das Dienstmädchen meldete uns, dass ein heiliger Mann gekommen sei. Wir beeilten uns zu sehen, wer es sein mochte, und waren völlig überrascht, Shri Satya Sai Baba vor uns zu haben. Baba sagte, Hari Om, Shanti, 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 und wir fielen ihm zu Füßen. Dann führten wir ihn in unseren Empfangsraum, aber auf dem Weg dahin blickte er in unseren Andachtsraum, wo sein Bild zusammen mit einigen anderen heiligen Bildern hing. Er bemerkte, er wolle im Puja-Raum sitzen, und er sei heute zu uns gekommen, weil er mit der gläubigen Anbetung, Bhakti, durch unsere Tochter Shailaja sehr zufrieden sei. Dann beauftragte er mich, andere Devotees, soweit sie in der Nachbarschaft erreichbar seien, zu Bhajan singen und Belehrung zusammenzurufen. Sein Vetter Ramesh Rao sagte, er benachrichtigte seine Nachbarn und die Leute versammelten sich unmittelbar darauf. Ram Mohan Rao fährt fort. Er sang die Bhajans Nanda Mukunda Sai Nath, Om Bhagavan, Jai Ram Jai Ram zusammen mit den versammelten Anhängern. Nach den Bhajans sprach er mit mir in Tamil, mit meiner Frau in Kanaresisch und mit den anderen in dem gemischten Dialekt von Tamil und Malayalam. Er segnete uns mit dem Geschenk einer Muschelkette und befestigte sie selbst an seinem eigenen Bild. Mir erzählte er, mein Vater hätte die Verehrung des Schlangengottes in Bangalore am 25. Februar, einem Donnerstag, meinem Tag, fügte er hinzu, begonnen, aber er sagte zu mir, mein Vater brauche dies nicht weiterzuführen, denn er habe die Not, die damit verhindert werden sollte, schon abgewendet, ebenso die Sünde, deren Vergebung erwirkt werden sollte. Er nahm einige kleine Erfrischungen zu sich. Dann erklärte er den Leuten, die ihn umringten, er werde von vielen jetzt dringend in Kalahasti erwartet. Deshalb verabschiedete er sich von uns, gebot uns, ihm nicht zu folgen, und durchschritt die Tür. Innerhalb einiger Sekunden war er verschwunden. Wir waren alle überglücklich über diesen unverhofften Darshan und auch stark bewegt von dem Wunder des Verschwindens innerhalb eines Augenblicks. Doch das war noch nicht alles. Es folgten noch einige weitere Abschnitte in dem Brief, den ich hier zitiere. Donnerstag, der 24. Dezember, war ein Feiertag. Wir fühlten uns einsam, weil unsere Saijala in Mangalore war. Wir gingen also am Nachmittag aus, um Freunde zu besuchen, und kehrten gegen 6:30 abends zurück. Wir erschraken, als wir die Lichter im Haus brennen sahen. Meine Frau fragte, ob ich denn vergessen hätte, sie alle zu löschen. Ich untersuchte zunächst das Haustürschloss und ging, da es abgeschlossen war, ums Haus herum und prüfte die anderen Türen. Sie waren verschlossen. Darauf gingen wir beide zur Haustür, schlossen sie auf und traten ein. Wir fanden alles unversehrt. Alle Lichter brannten. Wir sahen Baba im Andachtsraum sitzen und fielen ihm zu Füßen. Er fragte uns auf Kannada, ob wir uns fürchteten. Wir antworteten, dass wir uns sehr glücklich und begünstigt fühlten. Baba erklärte, er sei gekommen, weil wir uns einsam gefühlt hätten. Lasst uns Bhajan singen. Wenn Shailaja hier wäre, würde sie sehr gerne singen. Er sang einige Bhajans, nahm darauf eine kleine Mahlzeit und wir sprachen über einige allgemeine Themen. Dann zog Baba sich für die Nacht zurück. Früh am nächsten Morgen nahm Baba ein Bad. Er trank mit uns Kaffee und sprach dann über gläubige Hingabe, Bhakti und die der Natur zugrunde liegende Wahrheit. Plötzlich sahen wir in seiner Hand einen Rosenkranz aus Rudraksha-Perlen. Diesen legte er mir um den Hals mit der Anweisung, ich solle ihn beim Sandhya-Ritus tragen. Nach dem Ritus sollte ich ihn jedes Mal wieder auf Babas Foto legen. Wir nahmen gemeinsam Frühstück ein. Der Andachtsraum war mit Girlanden und Blumen besonders geschmückt. Dann begann das Bhajan-Singen. In der Zwischenzeit hatten Devotees, die von Babas Ankunft erfahren hatten, sich ebenfalls zum Bhajan eingefunden. Baba sprach danach über Bhakti im Tamil-Malayalam-Dialekt. Er gewährte jedem das ersehnte Interview. Um 12 Uhr mittags schwenkte Baba selbst die heilige Kampferflamme des Mangala Arati, Anbetungsritual, und verteilte gesegnete Speise, Prasadam, an alle Anwesenden. Das halbe Pfund Datteln, das ich vorrätig hatte, reichte für 100 Personen. Wir nahmen gemeinsam mit Baba unser Lunch ein. Er ruhte für einige Stunden und wir servierten Tee um 4:30 nachmittags. Dann sagte er uns, mehrere Devotees würden ihn sehnlichst in Kalahasti erwarten. Er segnete uns nochmals, wir fielen ihm zu Füßen. Um 5 Uhr trat er durch die Tür auf die Straße und verschwand plötzlich. Welch ein unbeschreibliches Wunder! Wir wollten unseren eigenen Augen nicht trauen. Und ich auch nicht. Ohne Bestätigung durch unabhängige Quellen. Baba hatte Personen in Not an weit entfernten Orten Darshan gewährt. Aber nirgendwo, soweit uns bekannt war, hatte er so lange und so greifbar wirklich verweilt. Es war allzu haarsträubend unwissenschaftlich. Ich schrieb Briefe an 2 Freunde, P. K. Panikkar und P. A. Menon in Kerala, und legte eine Liste mit 84 Fragen bei, auf die sie in Manjeri nach Antworten suchen sollten. Sie suchten Ram Mohan Rao zu Hause auf und schickten mir einen umfassenden Bericht, der seinen Brief an mich bis auf den I-Punkt bestätigte.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten in der 2. Folge Auszüge aus dem 2. Band Satyam Shivam Sundaram. Im nächsten Monat setzen wir diese Sendereihe fort. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein.